Einen schönen guten Abend, mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Enlighten Next, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute als Gast in unserer Sendung ist Frau Professor Margit Kennedy. Frau Professor Kennedy, sind Sie mit in der Leitung?
Ja, das bin ich.
Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn ich ganz kurz Sie vorstellen darf für diejenigen unserer Hörer, die Sie noch nicht kennen. Sie sind Professorin für Architektur, sind aber bekannt als eine der bekanntesten Kritiker unseres Geldsystems und haben hier schon vor mittlerweile vielen Jahren ein Buch geschrieben, Geld ohne Zinsen und Inflation. Mit den Krisen und den Schwierigkeiten des Finanzsystems ist, glaube ich, Ihre Fragestellung an unser Geldsystem, an unser Geld und an unseren Zins mehr in den Mittelpunkt getreten als in den Jahrzehnten zuvor. Darf ich das einmal so richtig vermuten?
So ist es ja.
Und ich freue mich sehr, mit Ihnen einfach darüber zu sprechen, wie die Krise, die Bankenkrise, die Finanzkrise aus einer vielleicht größeren Perspektive gesehen werden kann, als die, die wir normalerweise in den Medien reflektiert sehen. Und wenn ich als Einstiegsfrage das so formulieren darf, kann man das richtig sagen? Sie würden sagen, das Problem ist eigentlich das Zinssystem selber, das uns letztendlich immer wieder in diese Krisen bringt. Wobei, um es zu präzisieren, es weniger der Zins ist als der Zinseszins, wenn ich Sie richtig
Genau.
verstehe.
Ja, das ist absolut richtig, was Sie sagen. Und das ist eben auch der Grund, warum wir uns da in allerbester Gesellschaft befinden, weil alle Hochreligionen, alle großen religiösen Führer haben eigentlich schon das Zinsnehmen verboten, was natürlich dann immer wieder missachtet wurde. Die katholische Kirche hat das erst in den letzten Jahrhundert, Mitte des letzten Jahrhunderts, hat sie dieses Thema endlich abgehakt und gesagt, das ist eben nicht mehr zeitgemäß und so weiter. Also wir sind da durchaus in einer richtigen, in einer richtig guten Gesellschaft, die es gibt da sowohl in dem Islam wie bei den Juden wie bei den Christen, gibt es bestimmte Techniken, um diese Problematik mit dem Zins aufzufangen und ja, Kriege und Zusammenbrüche zu verhindern. Und wenn die eben nicht, im Grunde haben die alle schon richtige Lösungen gefunden, und wenn diese Lösungen nicht eingehalten werden, dann erleben wir das, was wir jetzt erleben, dass man eben kurz vor einem Zusammenbruch wieder steht, den jede Regierung noch versucht hat hinauszuzögern, solange es irgend ging, und damit eigentlich das Problem nur von Tag zu Tag schlimmer macht.
Jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, die wahrscheinlich unmöglich ist zu beantworten, weil Sie haben ganze Bücher dazu geschrieben und sowas lässt sich wahrscheinlich nicht in zwei, drei Sätzen sagen. Ich frage es trotzdem, was ist denn die Problematik des Zinses?
Die Grundproblematik ist, dass die meisten Menschen nicht verstehen, was exponentielles Wachstum bedeutet. Und zwar haben wir alle, wir haben ja diesen Spruch alle gelernt in unserer Kindheit und so weiter, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, alles hört irgendwann auf zu wachsen. Und es ist also kein Verständnis da für die unterschiedlichen Formen von Wachstum. Und das Erste ist eben das Wachstum, und das ist in jeder Zelle unseres Körpers einprogrammiert, dass wir ab einer optimalen Größe aufhören zu wachsen. Und das trifft auf Pflanzen und Tiere, auf die ganze Natur irgendwo zu. Und wo immer exponentielles Wachstum anfängt, hört es, also wir wachsen auch ein Stückchen exponentiell im Mutterleib, und ab einer bestimmten Größe, also bestimmten Phase, bei uns ist das so um 21. Lebensjahr, hört es dann eben auf, und wenn das nicht aufhört, ist man krank. Also wir hatten einen Freund vor Jahren, dessen Leber hörte nicht auf zu wachsen, und der ist dann mit 23, hat er sterben müssen, weil es keinen Arzt gab, der das abschalten konnte. Und genau dieses exponentielle Wachstum haben wir halt im Zinssystem im Geld mit Zins und Zinseszins wächst jedes Vermögen exponentiell. Bei 1% Zinsen dauert es halt über 70 Jahre, bei 3% über 24, bei 6% etwa 12 und bei 12% etwa 6 Jahre. Das heißt, wenn Herr Ackermann sagt, wir brauchen 25% Zinsen, dann dauert es längstens 2 bis 3 Jahre, bis sich ein Geldvermögen verdoppelt hat. Und wie soll eine reale Wirtschaft jemals mit diesem Anspruch aus dem Geldsystem konkurrieren können? Denn jeder, der sich, die meisten Firmen, die meisten Produkte werden ja mit geliehenem Geld erstmal hergestellt, die Maschinen werden mit geliehenem Geld gekauft und so weiter. Und jeder muss natürlich darauf achten, jeder, der wirtschaftlich denkt, in Anführungsstrichen, dass mindestens das, was er an Zins der Bank zahlt für den Kredit, dass das wieder reinkommt plus einem gewissen Anteil an Gewinn, damit überhaupt der Laden überlebt. Und das heißt, man kann zwar als Privatperson vielleicht sagen, es interessiert mich nicht, ob das sich ökonomisch rechnet, meine Solarkollektoren auf dem Dach oder was man sonst ökologisch vielleicht noch machen kann, um den Energieverbrauch zu reduzieren oder was auch immer. Das kann man sich als Einzelperson vielleicht noch leisten, aber die Wirtschaft insgesamt kann sich das natürlich nicht leisten.
Das heißt, wenn man es wirklich wieder vereinfacht runterbricht, Sie sagen, der Zins wächst uns davon.
Genau. Und das hat dann immer wieder dazu geführt, es gibt da 3 historische Lösungen, wie man mit diesem exponentiellen Wachstum umgeht. Es gibt die Blase, es gibt den Zusammenbruch, es gibt einen Krieg, wie der Zweite Weltkrieg ist zum Beispiel ausgebrochen, als der Zins um 2,5% herum pendelte. Oder es gibt eine soziale Revolution. Und weder die französische noch die russische noch die chinesische Revolution hat irgendetwas Grundsätzliches an dem Geldsystem geändert. Mhm. Infolgedessen haben wir bis heute dieses Geldsystem. Und das ganze Problem ist eben heute, dass dann eben einige Menschen diese Situation unglaublich ausnutzen und im Grunde genommen die Banker genau wissen, dass das auf Dauer nicht geht. Aber die werden das natürlich also niemandem offen sagen können, weil sie damit ihren Job verlieren. Also wenn Sie Ökonomie studieren, müssen Sie mal als allererstes den Zins akzeptieren, bevor Sie überhaupt anfangen können zu studieren, weil sämtliche Modelle, alles in der Ökonomie ist auf diese Zinsthematik abgestellt. Und wenn Sie Banker werden, dann können Sie auch nicht eine Banklehre machen, können Sie auch nicht in die Bank gehen und sagen, ich finde das gut, was wir hier machen, aber mit dem Zins, das müssen wir uns nochmal überlegen, dann sitzen Sie auch am nächsten Tag auf der Straße. Das heißt, die Fachleute, die Experten, die wir jetzt fragen, wie kommen wir aus der Chose raus, die sind völlig außerstande, dieses Thema objektiv zu betrachten und auch nur die einfachsten Kalkulationen vorzunehmen. Mhm. Also ich bin mit 45 erst auf dieses Thema gestoßen und war so sauer, dass ich das nicht schon in der Schule gelernt hatte, dass ich mich dann jetzt praktisch seit 30 Jahren mit der Thematik auseinandersetze und versuche, das unter die Leute zu bringen und die Menschen aufzuklären, weil auf die Fachleute werden wir uns nicht verlassen können. Wir müssen wahrscheinlich tatsächlich auf die Straße gehen und sagen, ja, mit uns nicht. Und das, wir sind ja im Grunde kurz davor, in manchen Ländern passiert das bereits. Und ich will, darf ich ein Beispiel bringen, das exponentielle Wachstum, was die meisten Menschen, wo die meisten Menschen verstehen, warum wir es nicht verstehen?
Gerne, ja.
Also, ich habe da jahrelang diesen Josef-Pfennig benutzt. Nicht der einen Pfennig zur Jesu Geburt wäre, weiß nicht, Milliarden Kugeln aus Gold vom Gewicht dieser Erde, zwei Jahr 2000. Dann versucht jeder, sich da raus zu, rauszukatapultieren, indem er sagt, naja, aber es hat ja keine Banken gegeben, die über 2000 Jahre existiert hätten. Infolgedessen ist das ein irrelevantes Beispiel. Und deswegen habe ich mir ein Beispiel überlegt, welches mehr die Sache so auf den heutigen Stand bringt. Und sage, wenn Sie die Wahl hätte, Ihr Chef bietet Ihnen an 10.000 Euro im Monat Entschuldigung, pro Woche für ein Jahr, 52 Wochen, oder ein Cent und das Doppelte von diesem Cent für jede folgende Woche über 52 Wochen. Was würden Sie nehmen?
Ja, jetzt,
und da würden natürlich die Leute, die auf Sinn und Nummer sicher gehen und nicht von exponentiellem Wachstum verstehen, die würden sofort sagen, also noch die 10.000 Euro in der Woche, da weiß man innerhalb von einer halben Minute, aha, mal 52 sind 520.000 Euro. Aber diesen einen Pfennig, da habe ich noch nie jemanden getroffen, der das halt entweder intuitiv oder rational hätte sagen können, was kommt da in der 52. Woche raus.
Ganz genau.
Und
wenn ich ganz kurz hier einsteigen darf, ich habe dieses Beispiel jetzt ja, ich habe mir einige von Ihren Vorträgen angesehen, wo Sie dieses Beispiel ja auch öfters bringen. Und ich muss schon sagen, dass ich vermutet habe, dass es exponentiell mehr ist. Aber um wie viel mehr es dann ist, ich habe schon wieder vergessen, ja, was Sie da am Schluss bringen, was dann wirklich bei diesem Pfennig, der sich verdoppelt in der Woche herauskommt, ist schon exorbitant jenseits dessen, was ich mir vorstellen konnte.
Genau, also 45 Billionen, das ist 2/3 des gesamten Weltbruttosozialprodukts, kommt bei der 52. Woche raus, weil man ja praktisch diese ganzen Wochen auch noch zusammenzählen
kann. Yeah.
Und wenn man das jetzt wieder durch 52 teilt, um zu sehen, was kommt denn pro Woche dabei raus, dann sind das insgesamt über 880 Milliarden pro Woche. Also, und das habe ich dadurch nicht neulich auch noch verrechnet und meinte, es waren Millionen, aber es sind tatsächlich Milliarden. Ich habe es jetzt nochmal nachgerechnet. Es ist unglaublich. Und ich glaube einfach, dass wenn wir heute hören, da sind Trillionen Schulden in Amerika. Die Welt, also die Schulden, die wir haben, übersteigen alles, was wir an realen Werten in der Welt im Moment austauschen und so weiter. Also mit 2% der Transaktionssummen, die jetzt im Moment um die Welt pro Tag sozusagen gehandelt werden, mit 2% können wir alles austauschen, was reale Güter und Dienstleistungen sind.
Wenn ich jetzt ganz kurz
das Problem.
Ja, wenn ich ganz kurz den Zins verteidigen darf.
Ja.
Weil der Zins hat natürlich schon den Vorteil, dass Geld zur Verfügung gestellt wird, wo Menschen, die wenig Geld haben oder kein Geld haben, kreative Ideen umsetzen können, die dadurch in die Welt kommen und einfach eine Innovation auslösen, die ohne diese Mobilität des Geldes nicht möglich wäre. Hat der Zins nicht, ich meine, der Zins hat ja sehr viel auch mit unserer modernen Wirtschaftsentwicklung, mit der freien Marktwirtschaft zu tun, hat der nicht unheimlich viel gebracht, indem er einfach es ermöglicht hat, Kreativität und Geld zusammenzubringen?
Also es gibt meines Erachtens eine wichtige Funktion, die der Zins erreicht hat, nämlich dass wir weltweit, dadurch, dass eben dieses exponentielle Wachstum stattfand und die Leute gezwungen waren, durch diesen weltweiten Handel im Wettbewerb zu treten mit allen anderen Ländern, hat es den Vorteil gebracht, dass wir doch jetzt weltweit vernetzt sind. Und das hat für einige Produkte und für einige Dinge hat es durchaus Vorteile. Also ich denke da an Flugzeuge und ich denke da an, weiß ich, Autos oder Computer oder sowas. Alle unsere liebsten Spielzeuge, die wären vermutlich nicht zu dem Preis zu haben, zu dem wir sie heute bekommen, wenn es nicht diesen absolut harten weltweiten Wettbewerb gäbe. Das will ich gerne zugeben. Aber darüber hinaus denke ich, sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo der Zins sozusagen dieses wie ein Krebsgeschwür den Gastorganismus auffrisst, auf dem er wächst. Mhm. Und an der Stelle ist jetzt tatsächlich angesagt zu gucken, lässt sich da noch etwas retten? Und ich weiß, dass das in natürlichen Organismen außerordentlich schwer ist, den Krebs einzudämmen. Und genauso wird es hier auch sein, weil man braucht tatsächlich eine andere Umlaufsicherung. Der Zins hat ja tatsächlich die Funktion, das Geld, eine Funktion des Zinses unter 25 anderen ist eben das Geld im Umlauf zu halten. Das heißt, wenn man es in der Tasche behält, verliert man an der Inflation und kann es nicht durch den Zins irgendwie noch ausgleichen. Und aber das, was Sie erwähnen, dass man also Kredite bekommt, die jemand befähigen, etwas herzustellen, was dann alle gut gebrauchen können. Mhm. Das kann man natürlich auch wunderbar mit einem Geldsystem erreichen, welches nicht auf Zins basiert, sondern auf der sogenannten Demurrage. Das ist der ökonomische Ausdruck für eine Umlaufsicherung durch eine Gebühr. Mhm. Einen kleinen Zirkulationsanreiz oder Zirkulationsimpuls, wie das auch genannt wird, der winzig ist und der im Grunde genommen viel, viel weniger uns kosten würde als die Inflation, die wir im Moment auch mit so als Umlaufimpuls haben. Also das lässt sich anders organisieren und wenn Sie sich vielleicht einfach mal vorstellen können, warum sollte nicht derjenige, der den Wert unseres Geldes in die Zukunft rettet, indem er es investiert und damit dem Geld einen Gegenwert schafft. Warum sollte der nicht dafür bezahlt werden für diese Dienstleistung, statt dass er uns bezahlen muss dafür, dass er das Geld bekommt? Denn dieses Geld funktioniert ja nur, weil wir alle sozusagen vertrauen, also dieser Schein mit 500 drauf ist 500 Euro wert. Mhm. Und das heißt, wir sind im Grunde genommen da an einer wir haben so etwas wie eine Autobahn gebaut, um Handel zu betreiben. Und was wir jetzt nicht erlauben dürfen, dass da jemand auf der Autobahn einfach einen Schlagbaum setzt und sagt, und hier kommt ihr nur durch, wenn ihr mir so und so viel an Gebühren bezahlt, ja. Und das ist der Zins. Also ich denke mal, man kann das Ganze durchaus anders sozusagen konstruieren, und durch diese Konstruktion wären alle die Probleme, die mit dem Zins verbunden sind, das ist erstens der Wachstumsdruck, dieser exponentielle Wachstumsdruck auf die Wirtschaft, der uns immer größere Umweltschäden verursacht. Zweitens, dass eine Umverteilung stattfindet. Man kann ja denken, okay, jeder zahlt Zinsen, wenn er Geld leiht oder bekommt Zinsen, wenn er Geld spart. Also ist das ein gerechtes System. Aber wenn man genauer hinguckt, kann man sehen, dass 90% der Leute über doppelt so viel an Zinsen zahlt in den Preisen. Denn in allen Preisen sind ja Zinsanteile enthalten, durchaus unterschiedlich. Aber dass die Leute also sozusagen über die Preise Zins zahlen und nur 10% der Bevölkerung von diesem System wirklich profitiert.
Das heißt,
und das ist etwas, was ganz selten, das wird überhaupt nie öffentlich diskutiert.
Ja. Also, wenn ich es richtig verstehe, die Problematik ist einfach in diesem exponentiellen Charakter des Zinses, der sich einfach sich selbst vervielfacht und dadurch eine Dimension annimmt, die sie dann eben mit einer ähnlichen Dynamik eines Krebses vergleichen. Genau. Wenn man jetzt einfach strukturell denkt, ist es natürlich wichtig, den Leuten, die Innovationen haben, einen Anreiz zu geben, diese Innovationen umsetzen zu können. Natürlich ist es auch eine wichtige Funktion, die wir brauchen, dass Menschen, die Kapital haben, überlegen, dieses Kapital dorthin zu geben, wo sie Talente finden. Das heißt, jemand oder Institution oder wie auch immer, die die Möglichkeit haben, Menschen mit Kreativität zu finanzieren, brauchen natürlich auch einen Anreiz, die richtigen und nicht die falschen zu finanzieren. Ja. Insofern ist es einfach wichtig in einer dynamischen Wirtschaft, die ja kreativ sein will, die wirklich auch Neues entwickeln will, die nicht statisch sein will, sondern die wirklich Teil eines kreativen Impulses sein möchte, dass wir hier auch eine Struktur haben, die diese Kreativität ermöglicht. Der Zins macht das zu einer gewissen Weise. Was Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, das ist richtig, aber er macht es in einer Art und Weise, in der er seinen eigenen Nutzen am Ende auffrisst.
Ja, und der kleine Unterschied wäre zum Beispiel, dass wir sagen, wie im Islam, wenn die Leute ihr Geld investieren wollen, ich bin ja absolut dafür, dass man sozusagen zwei Funktionen des Geldes trennt. Das eine ist das Geld als Tauschmittel und das müsste, wie gesagt, mit einer kleinen Umlaufsicherung versehen werden, sodass die Leute es weitergeben, weil wenn sie es in der Tasche behalten, verliert es. Und wenn sie es jetzt investieren wollen, dann können sie es natürlich bei irgendeiner Investmentbank, in irgendwelchen Investmentfonds mit hineingeben. Mhm. Und der Unterschied ist nur dann, im Gegensatz zum Zins, da nehmen sie sowohl an dem Gewinn wie auch an dem Verlust teil. Und das ist völlig in Ordnung. Weil dann würde sich sozusagen das Geld immer nur in dem Ausmaß vervielfältigen können, in dem auch die Wirtschaft wächst. Und das haben wir eben heute nicht. Wenn Sie Geld geliehen haben bei der Bank und Sie kriegen Ihren Kreditvertrag, dann zahlen Sie, also auf Dolbe komm raus, diese Zinsen ab. Und wenn Ihr Laden dabei kaputt geht, dann ist das der Bank völlig egal. Die steht an erster Stelle, die kriegt auf alle Fälle ihre Kosten wieder heraus. Und da liegt sozusagen ein großes Problem, dass wir das Geld und die Realwirtschaft nicht so gekoppelt haben, wie es eigentlich zusammengehört.
Verstehe.
Deswegen kann ich Ihnen nur zustimmen. Yeah. Das ist völlig richtig. Das Geld muss auch sozusagen Risiken mit abdecken. Lassen Sie uns doch mal ganz kurz vielleicht die vier Hauptbestandteile im Zins angucken. Da sind nämlich drei, die durchaus gerechtfertigt sind. Es ist nur ein einziger, den man eigentlich ausschalten sollte. Also erstmal die Arbeit der Bank. Die muss natürlich, also wenn man, sagen wir mal, 8%, da lässt sich das leichter darstellen, wenn man 8% Zinsen hat, dann hat man etwa 1,5% Arbeit der Bank, dann hat man 0,8% Risikoprämie. Das ist ja eine Versicherung, die eintritt, wenn die sozusagen gezahlt werden muss, wenn der Kredit nicht zurückgezahlt wird. Dann kommt als nächstes die Liquiditätsprämie, also auf Deutsch gesagt, es ist die Belohnung für den Sparer, dass er sein Geld zur Bank trägt und nicht hinterm Kopfkissen lässt. Und das letzte ist ein Inflationsausgleich. Und die Liquiditätsprämie wäre bei 8% etwa 4% und dann der Inflationsausgleich nochmal 1,5%. Alles zusammengenommen wird dann etwa 8% ergeben. Und wenn man jetzt diese 4% Liquiditätsprämie, das ist die Belohnung für den Sparer, herausnimmt und die ersetzt dadurch, dass derjenige, der investiert, nicht verliert. Also wenn man jetzt ein Geldsystem hat, wo eine Gebühr anfällt, wenn man es in der Tasche behält, dann würde schon mal das Ganze auf 4% Zinsen zurückgeschraubt werden. Und wenn man ein solches Geldsystem einführen würde, könnte man auch die Inflationssicherung, den Inflationsausgleich vergessen, weil letztlich hat man Inflation, weil es Zinsen gibt. Also die beiden Dinge gehören ganz eng zusammen. Mhm. Und dann bleibt als letztes nur noch die Arbeit der Bank und die Risikoprämie. Und die zusammen sind etwa 2,5% im Durchschnitt der Kredite. Und wenn man das nimmt, das ist sogar im Islam erlaubt, das sind Gebühren, die durchaus richtig sind und die anfallen in jedem Falle, weil letzten Endes müssen die Leute auch dafür bezahlt werden, dass sie sozusagen diese Arbeit machen. Also das ist ganz wichtig zu verstehen, dass man nicht, also der Zins ist ja eigentlich der wichtigste Preis in der Wirtschaft. Das sehen wir jetzt daran, wie Griechenland und andere Staaten pleite gehen, weil sie sich nicht mehr refinanzieren können auf dem Geldmarkt. Also es ist der wichtigste Preis überhaupt und deswegen müssen wir da genauer hingucken, was ist gerechtfertigt und was ist nicht.
Verstehe. Ich würde gerne eine historische Frage stellen.
Ja.
Sie haben in Ihren Vorträgen ja auch öfters erwähnt, dass gerade im europäischen Mittelalter wir auch eine Zeit gehabt haben, die eben nicht von dieser Zinsproblematik in dieser Weise geprägt war.
Ja.
Und wir hatten dann im 15. Jahrhundert diesen Übergang zu einer Freigebung des Zinses gehabt, auch von der Kirche her.
Genau.
Und dann die Entwicklung des Frühkapitalismus bis zu unserer heutigen Zeit. Warum haben wir das gemacht? Warum haben wir als Menschheit, warum, wenn das, Sie haben das ja auch schön geschildert, dass das ja eine sehr kreative Zeit war, dass es die kreative Zeit war, wo Menschen wirklich auch das Geld hatten, die Dome und Kathedralen Europas zu bauen. Also wirklich hier mit dem Geld in 200-jährigen Dimensionen zu investieren, um Kultur zu schaffen.
Genau.
Was hat uns veranlasst, hier in eine Zinswirtschaft zu gehen?
Also ich glaube, dass die Menschen damals nicht verstanden haben, was sie für ein ideales Geld hatten. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass tatsächlich auch die Zins, also die Leute, die das Geld schöpfen konnten, das waren also Fürsten und Bischöfe und Könige und so weiter, die also die Münze, so das Recht der Münze hatten, dass die auch diesen Schlagschatz, der dabei entstand, oder diese Renovatio, wo die Münzen verrufen wurden, die mussten dann zurückgebracht werden, wurden 20% entwertet und dann musste man unter Androhung von Gefängnisstrafe tatsächlich das neue Geld benutzen. Das heißt, es konnte niemand dieses Geld sozusagen horten. Und jetzt stellen Sie sich doch mal heute vor, wir hätten ein Geldsystem, wo wir alle, meinetwegen im Durchschnitt alle 3 Jahre zur Bank gehen müssten. Und dort würde das, was wir auf dem Girokonto haben und das, was wir in der Tasche haben an Bargeld, um 30% entwertet. Und das wäre gleichzeitig sozusagen die Umlaufsicherung, die Demurrage und die Steuern. Das waren ja die Art und Weise, wie die Fürsten und Könige und so weiter Steuern eingetrieben haben. Ja, mein Gott, wir würden uns ja glücklich schätzen, wenn man sich anguckt, was wir heute an Steuern zu bezahlen haben. Aber die Menschen haben das damals nicht verstanden und wahrscheinlich ist es auch übertrieben worden mit der Renovatio, also mit dem Zurückbringen und mit der Abwertung, und haben da deswegen den ewigen Pfennig wieder herbeigesehnt. Und der ewige Pfennig hat da nicht an Wert verloren und konnte aufgehoben werden und gespart werden. Und damit war wieder die Möglichkeit des Zinses gegeben. Und die Fugger und Welser zum Beispiel haben bis zu 280% Zinsen von den Kaisern genommen, denen sie ihr Geld geliehen haben. Mit dem Effekt natürlich, dass der Kaiser wiederum das Geld eintreiben musste von den Bauern und damit der 30er Krieg vorprogrammiert war und so weiter. Also damit hörte eben diese Blütezeit der europäischen Kultur auf, wo man tatsächlich drüber nachdenken konnte, Kathedralen zu bauen, die 200 Jahre dauern würden, bis sie fertig waren. Sie haben völlig recht. Und das ist meines Erachtens heute das allergrößte Problem, dass weder die meisten Menschen noch die Politiker richtig dieses Geldthema verstehen, dass die Fachleute, die wir haben, eigentlich kein Interesse daran haben können, die Menschen aufzuklären, dass sie ihr Fachwissen und ihre Kritik in einer Fachsprache vermitteln, die kein Mensch versteht. Das ist nicht etwa zufällig, das ist absolut notwendig, weil wenn die Leute verstehen würden, was da abgeht, dann würden sie also wahrscheinlich zu 100% auf die Straße gehen. Und langsam lässt sich aber nicht mehr verheimlichen, dass wir tatsächlich in den Händen eines Systems sind, welches wir ändern müssen. Ich meine, was wir im Moment erleben, ist, dass wir praktisch bei den Banken das Geld leihen, um die Banken zu retten. Also viel absurder kann es ja eigentlich kaum noch werden. Und da muss man sich, und ich denke mal, jetzt ist tatsächlich das Interesse sehr groß zu verstehen, was da eigentlich wirklich abgeht.
Ja. Was mich auch zu der Frage führt, warum, wenn das so letztendlich auch verstehbar ist, warum ist das nicht Allgemeinbewusstsein? Wenn ich Sie richtig verstehe, ist ein Argument auch ein sehr simples Argument, nämlich dass dieses System, das Zinssystem, so wie Sie es beschreiben, Sie führen das öfters an, so funktioniert, dass 10% durch den Zinsfluss gewinnen und 90% durch den Zinsfluss verlieren.
Genau.
Also ein Argument ist, dass da noch auch ein Herrschaftsinteresse mit dabei ist.
Genau.
Das wenn man das einfach mal so stehen lässt, und das hat sicher seinen Anteil, ich zweifle nur daran, dass das alleine ausreicht. Dass wir wirklich dieses Verhältnis zu Geld oder was Geld sein könnte, nicht wirklich durchschauen. Hat es auch mit der Abstraktheit des Geldes und der Abstraktheit unseres Lebensbezugs zu tun?
Ganz sicher haben Sie recht, dass das schildert Charles Eisenstein in seinem Buch Sacred Economics sehr, sehr gut, dass dadurch, dass wir im Laufe der Zeit immer mehr Bereiche unseres Lebens monetarisiert haben, was auch eine Notwendigkeit war, weil ja durch den Zins sozusagen ein ständiges Wachstum, eine Ausdehnung passieren musste. Und die ist zum großen Teil passiert über die Monetarisierung von Lebensbereichen, die früher nicht monetär organisiert werden. Also das geht von der das fängt mit der Kindererziehung an und hört mit der Pflege von alten Menschen auf. Das geht über alles vom Anpflanzen von Gemüse im eigenen Garten bis hin zu schulischen oder Unterricht, Ausbildung und so weiter, die im Laufe der Zeit alle an Institutionen abgegeben wurden, wo Menschen dafür bezahlt wurden, dass sie diese Funktionen übernommen haben. Und natürlich mit dieser Ausweitung des Geldes in alle sozialen Bereiche hinein auch eine soziale Kälte, eine Eiszeit, wenn man so will, eine soziale Eiszeit vorprogrammiert war, wo alles nur noch läuft über Bezahlung und wo Menschen tatsächlich so abhängig werden vom Geld, dass man sagen kann, Geld hat die Stelle von Gott eingenommen. Es ist ja heute wichtiger fast als Luft und Wasser und so weiter, Geld zu haben, weil man sich alles das nur noch leisten kann, wenn man Geld hat. Ja. Und dass wir wieder gucken müssen, was können wir eigentlich noch vor Ort in der Familie, in der Region vielleicht an Leistungen erbringen, so dass wir zumindest die Dinge, das ist also in dem Buch Regionalwährung praktisch, das ist die Grundlage für dieses Buch gewesen, dass diese Regionalwährung uns helfen können, mindestens das, was wir zum täglichen Leben brauchen, also Essen, Energie, Wasser und diese grundlegenden Dinge, dass wir die in der Region erzeugen sollten, herstellen sollten und damit eine Art von Lebensgrundlagensicherung haben. Ja. Weil natürlich in dem Moment, wo jetzt dieses Geldsystem vor die Wand fährt, tatsächlich also ein Chaos vorprogrammiert ist, eben weil letzten Endes diese ganzen grundsätzlichen Dinge auch schon nur noch über das Geld laufen. Ja. Und ich denke, was wir brauchen als Ausgleich zu diesem globalisierten Wirtschaftssystem und Geldsystem, sind Währungen, die uns helfen, bestimmte Funktionen auszutauschen. Also wenn ich es mal ganz banal sagen darf, dieses Geldsystem, was wir haben, hat einen Hauptzweck und der ist, aus Geld mehr Geld zu machen. Und wenn man sich jetzt anguckt, soziale, ökologische, kulturelle Zwecke, dann haben es alle sehr, sehr schwer, an Geld zu kommen. Und warum können wir nicht Geldsysteme schaffen, ein Geldsystem, welches diesen Zwecken dient? Das ist im Grunde das, was ich in den letzten 10 Jahren versucht habe herauszufinden, und dazu gibt es jetzt also einmal dieses Buch über Regionalwährung, und jetzt 10 Jahre später, nachdem es erschienen ist, haben wir jetzt das in Englisch übersetzt und bei der englischen Übersetzung ein Update gemacht und haben überall in der Welt unglaublich viele Beispiele dafür gefunden, wie sowas funktionieren kann. Und jetzt müssen wir dieses englische Buch wieder ins Deutsche übersetzen, weil um sozusagen ein Update für dieses erste Buch zu machen, wo wir uns das noch mehr oder weniger ausgedacht haben, wie denn etwa eine Regionalwährung aussehen könnte.
Ich wollte auch in meinen Fragen jetzt zu den Regionalwährungen übergehen und wollte das auch in den Zusammenhang bringen mit dem Thema, das Sie auch mit der Monetarisierung angesprochen haben. Ja. Weil interessanterweise, wenn man sich das historisch ansieht, Der Übergang ins 15. Jahrhundert, in die Frühmoderne, ist natürlich auch ein Übergang in ein rationalistisches, abstraktes Denken. Das heißt, die Moderne hat auch ein gewisses abstraktes Denken, das eine Mathematisierung und Monetarisierung zumindest unterstützend beisteht. Die Frage ist, inwiefern, und das hat auch, man muss das ja auch dazu sagen, dass das damals ja auch als große Befreiung teilweise gesehen wurde und auch wirklich große Produktivkräfte und Kreativkräfte freigesetzt hat, weil das 15. Jahrhundert war nicht unbedingt ein Zeitalter des kulturellen Niedergangs, sondern es war das Zeitalter der Renaissance, wo wir europäisch eigentlich einen kulturellen Durchbruch in vielen Bereichen, auf allen, auch auf der Kunst, geschafft haben, aber wo eben auch etwas angefangen hat, das mit dem Begriff Monetarisierung vielleicht ganz gut auch beschreibbar ist. Und da, und da kommt für mich das Thema Regionalwährung mit rein, weil das ist ja neben der ganzen Frage der Zinsproblematik, ist ja ein Hauptargument, wenn ich das sehe, oder ein Hauptplädoyer, das Sie haben, die Vervielfältigung von Währungen, muss man mal sozusagen. Also, dass es nicht nur eine Einheitswährung gibt, sondern dass es eben verschiedene Währungen gibt und dass es unter anderem auch eine Regionalisierung gibt. Und der Unterschied, was solche Regionalwährungen ermöglichen, ich habe mir einige Beispiele angesehen, die Sie angeführt haben, also angefangen von Wörgl in den 30er Jahren, bis zu der Wir-Währung in der Schweiz, und was auch in Bayern hier vor allem an Beispielen da ist, was hier mit ins Spiel kommt, und das hat sehr stark, würde ich auch sagen, einen Bewusstseins-, wenn nicht sogar einen spirituellen Charakter, dass wir unsere menschlichen Beziehungen und unsere ökonomischen Austausche sind ja auch eine Widerspiegelung unserer menschlichen Beziehungen, in ihrer realen Multidimensionalität wieder wahrnehmbar werden und nicht nur linear als monetäre Tatsache. Das heißt, dass solche Währungen auch erlauben, eine Dimension des Miteinanders, des menschlichen Miteinanders in eine Sichtbarkeit zu bringen, die, wenn sie allein nur auf die Gelddimension reduziert wird, ins Hintertreffen kommt oder überhaupt unsichtbar wird. Das heißt, solche Regionalwährungen, das ist, wenn ich sie richtig verstehe, auch ein anderes Kapitel als die Zinsproblematik selber, oder zumindest ein anderer Teil davon, erlaubt uns, unser menschliches Miteinander in einer Weise wieder zu führen, wo Dimensionen sichtbar werden, die rein in der linearen monetarischen Darstellung nicht wahrnehmbar sind. Das heißt, hier kommt eine Tiefendimension des Menschseins wieder zum Zug, das durch solche Regionalwährungen auch als kulturelles Projekt gefördert werden kann.
Also da haben Sie vollkommen recht, und ich freue mich also sehr, dass zum Beispiel das japanische Furiya-Kippu oder Pflegeticket-Modell jetzt in St. Gallen, also in der Schweiz, zu einem Antrag geführt hat, den die Stadt jetzt bearbeitet. Eine exzellente Argumentation dafür, dass sozusagen die Pflege von älteren Menschen oder die Hilfe älterer Menschen organisiert wird. Das soll da eine Stiftung werden in St. Gallen, sodass die älteren und jüngeren Menschen wieder auch zusammenkommen, und die jungen Menschen werden dafür mit Stunden bezahlt, dass sie Älteren helfen, weiß ich, ganz einfache Dienstleistungen vom Spazierengehen bis zum Lesen, bis zum Einkaufen und so weiter. Und diese Stundenwährung, also diese Stunden können Sie benutzen, falls Sie selber mal krank werden und sich also auch Hilfe holen müssen, oder wenn Sie selber alt werden, oder Sie können sie Eltern geben, die in einem anderen Landesteil wohnen, oder Freunden, die der Hilfe bedürfen. Also das ist praktisch eine neue Währung, die dann landesweit eines Tages vermutlich auch dazu führt, dass diese generationenübergreifenden Beziehungen entstehen. Und was man in Japan, wo das System seit 1995 funktioniert, gefunden hat, ist, dass die älteren Menschen, wenn sie die Wahl haben zwischen professionellen Dienstleistern oder diesen freiwilligen Dienst, leisten und die über dieses hohe Kippe- oder Pflegeticketsystem, dann wählen sie immer dieses Pflegeticketsystem, weil da eine andere Motivation dahinter ist und einfach eine andere Beziehung zustande kommt. Und das ist so ein Beispiel für einfach eine neue Art von Geld, die auf Zeit beruht und völlig inflationsfrei natürlich ist, weil die Stunde ist heute eine Stunde und wahrscheinlich in 20 Jahren auch noch. Mhm. Und wo tatsächlich die ganze Inflationsproblematik wegfällt, weil jede Stunde ist immer jede Stunde, die man als Währung da kreiert, ist immer hundertprozentig durch Leistung abgedeckt und so weiter. Also und diese Stundenwährung, sogenannte Zeitbanken, gibt es jetzt überall in der Welt. Das ist die einfachste Art und Weise, praktisch über Nacht ein neues Geldsystem zu schaffen. Egal, ob man da mit Leistungen in einer Region austauscht oder in bestimmten Beziehungen. Man kann auch kulturelle Leistungen austauschen und so weiter. Und ich denke, es wird eine Zeit geben, wo wir eines Tages uns gar nicht mehr vorstellen können, wie wir mal mit einem einzigen Geldsystem ausgekommen sind, weil dann wird man Gesundheitswährungen haben, man wird Bildungswährungen haben, man wird Zeitbanken haben und man kann vermutlich dann digitale Wechselstuben haben, wo man, also wenn man Guthaben hat in der Gesundheitswährung, plötzlich die dann auch, also die in anderen Bereichen ausgeben kann, egal ob das jetzt Bildung ist oder was auch immer. Ich denke, das wird kommen und das ist sozusagen die Rettung auch aus dieser Übermonetarisierung, aus dieser übermäßigen Spezialisierung, also Experten für alles. Ich erlebe das jetzt, ich lebe in einer Gemeinschaft seit 27 Jahren, ich erlebe das als eine riesige Befreiung, dass hier eben diese Spezialisten, die man in großen Städten hat, einfach nicht da sind und Leute wieder selber dran müssen, wenn es um Spezialkenntnisse gibt, die man sich sonst in der Stadt immer von Experten dann einkaufen würde. Mhm. Also ich glaube, dass sozusagen die Krise, in der wir sind, diese monetäre Krise im Moment, das sieht man auch übrigens in Griechenland schon, ja. Die Leute gehen zurück aufs Land zu ihren Eltern, zu ihren Verwandten. Die organisieren also jetzt Kooperativen und so weiter und stellen fest, dass es eigentlich bereichernd ist in mancher Hinsicht, statt eine Verarmung bedeutet. Und ich glaube, das werden wir erleben und ich hoffe sehr, dass wir dann auch begreifen, dass letztlich das heutige Geldsystem nur in eine Richtung optimiert worden ist und das ist in Richtung Effizienz. Mhm. Und wenn man lebendige Systeme ansieht, die wie nachhaltiger gestaltet werden können, dann muss man auf der anderen Seite eben Richtung, also das Optimum ist zwischen Effizienz und sogenannter Resilienz. Und Resilienz bedeutet eine Vielfalt, Verknüpfung und dergleichen. Mhm. Also der optimale Punkt ist so in der Mitte ein bisschen Richtung Resilienz verschoben. Und wenn wir jetzt sozusagen neue Geldsysteme haben, die das jetzige ergänzen, dann haben wir eine völlig andere Möglichkeit, wenn dieses System in Schwierigkeiten kommt, tatsächlich zu überleben, weiterhin unsere Kultur und Zivilisation auszubauen und auch Handel zu treiben. Und das ist meine Hoffnung, dass auch die Leute, die heute sozusagen die Macht haben über dieses unglaublich effiziente Geldsystem, dass die einsehen, dass sie besser dran täten, diese Versuche, diese Experimente zu unterstützen und zu begleiten, vielleicht durch Begleitforschung und so eine gewisse Glaubwürdigkeit zu verleihen, sodass wir nebeneinander existieren können und sozusagen für jeden Zweck das richtige Geld den richtigen Nutzen erbringt. Das wäre sozusagen meine Hoffnung.
Das glaube ich, habe ich jetzt wirklich auch ganz hervorragend auf den Punkt gebracht und ich bin Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie das jetzt zugespitzt haben auf diese zwei Begriffe von Effizienz und Resilienz, weil um auch der Moderne hier eine Lanze zu brechen, die Moderne, und damit meine ich durchaus auch einfach die Marktwirtschaft, eben seit dem 15. Jahrhundert hat eine Optimierung der Effizienz hervorgebracht, die wir menschheitsgeschichtlich so noch nie gesehen hatten. Und selbst einer der Hauptkritiker des Kapitalismus, Karl Marx, hat er immer betont, welche unheimlich kreative Kraft dadurch entstanden ist. Und ich glaube, das ist das, was Sie mit dem Wort Effizienz ansprechen. Und ja, was wir hier anscheinend sehen, und korrigieren Sie mich, wenn ich Sie da falsch interpretiere, ist, dass dieses lineare Effizienzdenken an seine eigenen Widersprüche stößt.
Ja.
Und was wir brauchen, ist einfach die Wahrnehmung der Begrenztheit dieses Effizienzdenkens.
Ja.
Und einerseits zu sehen, wo das Effizienzdenken seine eigenen Grundlagen unterminiert und andererseits, wie es diversifiziert werden muss, weil Effizienz nicht die Ganzheit des Menschlichen oder überhaupt die Ganzheit des Lebens darstellt. Das heißt, hier ist auch ein Bewusstseinszuwachs notwendig, dass Effizienz, ich sag's mal so, für sich ja was Tolles ist, aber sich auch zu Tode tollen kann.
Genau.
Und dass wir an dem Punkt kommen, wo wir nicht zurück sollen, also es geht ja nicht darum, nicht effizient zu sein, sondern zu sehen, wo Effizienz ergänzt werden muss oder teilweise auch anders angesetzt werden muss, um hier die Defizite, die hier durch dieses Denken in den letzten Jahren entstanden ist, durch neue Möglichkeiten zu ergänzen, was dann kein Zurück ist, sondern etwas, was eine größere Vielfalt darstellt.
Genau. Also ich finde, die Analogie, die ich am liebsten sehe, ist die von Paul Hawken, der gesagt hat, es gibt jetzt Millionen von NGOs, von Nichtregierungsorganisationen, die versuchen, überall zu retten, den Urwald, das Geldsystem, die Kinder die arbeiten müssen und so weiter, das abzuschaffen. Also er sagt, diese Leute, im Grunde genommen ist diese Menge an Organisationen, das ist praktisch das Immunsystem der Menschheit. Also das dahin geht, wo die Dinge außerhalb der Ordnung sind. Und da sehe ich sozusagen auch diese kleinen Zeitwährungen, Zeitbanken, diese ganzen Möglichkeiten, sich aus dem jetzigen System herauszunehmen und etwas Neues zu schaffen. Mit neuer Kreativität, mit neuen Ideen, mit Beziehung, also diese menschliche Beziehung, die praktisch durch das Geld, es war eine Befreiung bis zu einem gewissen Grad und dann wird es aber auch zum Zwang. Und dass man diese Zwangssituation sozusagen irgendwo auflöst und die Befreiung trotzdem erhält. Also genau. Das wäre sozusagen das Optimale.
Frau Kendi, ich würde gerne jetzt auch die restliche, uns noch verbleibende Zeit dazu nutzen wollen, auch unsere Hörer und Hörerinnen hier mit ins Gespräch reinzubringen.
Ja, gerne.
Und ich möchte kurz für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich per Telefon einbringen wollen, hier noch einmal die Telefonnummern durchgeben, unter der Sie Frau Professor Kennedy hier erreichen können. Das wäre in Deutschland 023 4 543 98 10, in Österreich 026 505 40, in der Schweiz 044 595 90 30, der Zugangscode 92 54 32 und die Raute-Taste 92 54 32 Raute-Taste. Und wie immer, die Grundschaltung der Telefone ist die Stummschaltung, das heißt, mit der Stern-6-Tastenkombination können Sie dann Ihr Telefon freischalten, sodass wir Sie auch hören können und nach dem Gesprächsbeitrag auch damit der Stern-6-Taste wieder in die Stummschaltung zurückschalten. Und die E-Mail-Adresse, unter der Sie uns hier erreichen können, ist radio@enlightennext.org, radio@enlightennext.org. Die Technik sagt, dass die Leitungen offen sind. Das heißt, wenn Sie hier eine Frage per Telefon haben, das wäre jetzt die Möglichkeit. Wenn das gerade nicht der Fall ist, dann lese ich eine der schon eingetroffenen E-Mail-Fragen vor. Da fragt eine Hörerin, liebe Frau Kennedy, danke erstmal für die Aufklärung. Ich würde gerne den Blick auf die Sparerinnen richten, beziehungsweise auf die Menschen, die in Systemen investieren, um zum Beispiel ihre Rente zu sichern. Auch diese Systeme basieren auf irgendeiner Zinszahlung an die Sparenden. Wenn die Situation sich so weit entwickelt, wie Sie, Frau Kennedy, es beschreiben, macht dann die alte Spruch wieder Sinn, den ich bereits von meinem Großvater mit auf den Lebensweg bekam: lege dein Geld in Grund und Boden an oder kaufe Gold. Und welchen Effekt würde es haben, wenn massenhaft die Sparenden ihr Geld aus den Finanzsystemen zurückziehen? Mit herzlichen Grüßen.
Ja, das ist eine wichtige Frage, die auch immer wieder gestellt wird. Und ich kann einfach nur sagen, das, was dort diese Dame beschrieben hat, das ist genau das, was im Moment die Leute, die Geld haben, machen. Es wird überall das Land aufgekauft, und bei uns in unserer Gegend hier in Niedersachsen sind die Pachtpreise um das Dreifach gestiegen ist in den letzten 4 Jahren. Das heißt, es werden die Bauern eines Tages nicht mehr in der Lage sein, das aus dem Land herauszuholen, was sie jetzt bezahlen müssen, wenn sie Land kaufen wollen, beziehungsweise wenn sie pachten wollen. Und die meisten Leute versuchen jetzt zumindest, es macht zumindest Sinn, bis zu der Höhe, dass man selbst ein Haus hat, ein Haus anzuschaffen. Aber wenn mich Leute fragen, was sollen sie machen mit ihren Renten und so weiter, dann sage ich, es ist wahrscheinlich so, dass wir eine Entschuldung brauchen. Und an dieser Entschuldung, weil die Staaten einfach diese Schulden, die sie sich aufgeladen haben, nicht mehr zurückzahlen können, an dieser Entschuldung werden wir alle teilnehmen. Und da werden vermutlich eines Tages irgendwelche Lastenausgleichszahlungen entstehen müssen, ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg, als in Deutschland ein großer Teil der Bevölkerung alles verloren hatte in den ehemaligen Ostgebieten, und die Leute, die im Westen waren, in Westdeutschland eben noch ihre Häuser und Grundstücke und so weiter hatten, gab es so etwas wie einen Lastenausgleich. Und ich habe das Gefühl, sowas Ähnliches werden wir wieder brauchen, weil tatsächlich das Ungleichgewicht über dieses Geldsystem zu Ungunsten der großen Masse von 90% sich so verschoben hat zugunsten einer kleinen Minderheit von 10%, dass es entweder läuft es darauf hinaus, dass wir eine neue Aristokratie haben, eine Art neuer, letztendlich Oligarchie, die bestimmt, wo es lang geht, einfach weil sie das Geld besitzt. Oder wir haben einen Crash, wo alles vernichtet wird, oder einen Krieg. Oder wir finden tatsächlich eine Lösung, wie dieses Gleichgewicht wieder in etwa hergestellt werden kann. Ob man es ganz herstellen kann, bezweifle ich sehr. Aber zumindest in etwa herstellen, das würde sozusagen mein Ratschlag sein. Ja.
Sehr gut. Ich habe hier eine Frage, eigentlich sind es 3 Fragen von einem Hörer aus der Schweiz, der schreibt: die Ausführungen und Postulate von Frau Kennedy sind wirklich interessant. Ich habe dazu anhand von 2 praktischen Beispielen, die mich persönlich unter anderem auch betreffen, 3 Fragen. Jemand hat für seine Arbeit über viele Jahrzehnte Geld erhalten und legt einen Teil davon zur Finanzierung seines Alters in eine Immobilie an. Für die Wohnungen, die er vermietet, wird ein Mietzins erhoben. Sind solche Zinsen falsch? Die 2. Frage: alle Schweizer legen einen Teil ihres Ersparten über Abgaben an Pensionskassen in Obligationen, Aktien und Immobilien an. Dafür erhalten sie im Alter einen Zins in Form von einer Pension. Ist das unmoralisch? Und die 3. Frage, ich bin persönlich in der dritten Welt im Bereich von Mikrokrediten engagiert. Dafür zahlen die Geldnehmenden einen bescheidenen Zins. Ohne diesen würde das System zusammenbrechen. Sind solche Darlehen mit Zinsen auch problematisch? Danke für Ihre Stellungnahme und liebe Grüße aus der Südschweiz.
Also ich denke, dass die Frage wieder auf das hinausläuft, was ich vorher schon sagte, dass eigentlich Investitionen in realen Gütern immer irgendwo auch begrenzt sind. Also irgendwann sind genügend Häuser da, irgendwann sind genügend Eisschränke da. Und deswegen ist es nicht zu vergleichen mit den Ansprüchen, die aus dem Geldsystem entstehen. Und dass man Mieten zahlt, es kommt eben darauf an, wie hoch letzten Endes diese Mieten gesteigert werden. Im Moment ist es ja wiederum so, dass die Landpreise in der Schweiz unglaublich in die Höhe gehen, weil jetzt das über, also Gelder von aus allen möglichen Pensionskassen und dergleichen dort investiert werden, weil dort noch ein relativ gutes Verhältnis entstanden ist zwischen dem Wert der Grundstücke und dem, was sie eigentlich bedeuten. Also in Amerika hat man das gesehen, da ist eine Housing Bubble entstanden, eine Hausblase, die irgendwann platzen musste. Und das wird in der Schweiz genauso wieder sein. Deswegen sind Immobilien auch nicht unbedingt die sichersten Anlagen. Das kommt immer darauf an, wie wir im Grunde genommen diese Situation, in der wir jetzt sind, diese problematische Krise lösen werden. Und natürlich sind Pensionen, wir brauchen natürlich eine Rückstellung und Pensionen, das hat mit unmoralisch nichts zu tun. Aber das lässt sich ja auf ganz andere Art und Weise machen. Also natürlich kann man in Windenergie investieren, man kann in Solarenergie investieren, man kann in ökologische Dinge investieren mit einem Geldsystem, was irgendwo begrenzt ist, was nicht unendlich wächst. Weil solange man im Geldsystem investieren kann und mehr verdient als in der realen Wirtschaft, wird man immer in dem Geldsystem investieren. Und dann muss das über kurz oder lang zu Blasen führen, die platzen müssen. Infolgedessen brauchen wir irgendwann mal tatsächlich ein System, was funktioniert. Und die dritte Welt, die zahlt, also wenn man sieht, was wir sammeln, um der dritten Welt zu helfen, dann sind das genau 14 Tage die Zinsen, die uns die dritte Welt zurückzahlt. Also wir leben im Grunde genommen auf Kosten der Ärmsten. Und als ich mal eine Frau traf, die in Afrika Mikrokredite vergibt und sie gefragt habe, was kosten eigentlich diese Mikrokredite für die Frauen dort, hat sie mir gesagt 80%, und ich war völlig, also 80%, ich war völlig verblüfft. Und dann sagte sie, ja, das ist billig, weil diese Frauen, die kriegen ja nicht mal einen Fuß in eine Bank rein. Und die müssen zum Geldverleiher auf der Straße gehen. Und wissen Sie, was der verlangt? Der verlangt 50% pro Tag. Das heißt, die Ärmsten der Armen zahlen die höchsten Zinsen. Und deswegen sind Mikrokredite in einer Beziehung sicherlich eine gute Lösung. In anderer Hinsicht vielleicht auch nicht. Also in Indien haben sich da Leute zum Teil völlig vergaloppiert. Weil die unter 15% fast nie zu haben sind, weil sie auch viel Arbeit machen, interessiert das jetzt auch die Banken natürlich, die Finanzwelt. Ja, gut, also das sozusagen zum Thema Zins in der dritten Welt.
Sehr schön. Ich habe hier auch noch eine weitere Frage von einer Hörerin. Sehr geehrte Frau Professor Kennedy, herzlichen Dank für Ihre interessanten Ausführungen. Darf ich bitte fragen, was bräuchte es aus der Perspektive von kreativem Wachstum im Sinne von Menschheitsevolution, um das inhärente Prinzip dessen, wofür Geld und Zins bis dato Platzhalter war, aufrechtzuerhalten. Das heißt, wie erhalten wir Ordnungs- und Lebensprinzipien, Diversity etc. im Stile all der wichtigen Funktionen des Geldes und des Austausches? Manche neuen Denkansätze klingen nach der Monetarisierung der Moderne, nach pluralistischen, postmodernen Verteilungsideen und Kämpfen. Was wäre eine höhere Lösung im Sinne Einsteins, der nächste adäquate Schritt eines aufgeklärten 21. Jahrhunderts, der all die menschlichen Errungenschaften beinhaltet? Braucht es nur Ergänzungen zum Bestehenden oder müssen wir völlig anders denken, total umdenken und aus einer anderen, höheren Haltung heraus? Liebe Grüße.
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Viele Menschen sagen immer, brauchen wir überhaupt Geld? Natürlich. Wenn wir alle hochentwickelte Wesen wären, dann würden wir das geben der Welt, was wir am besten können, und wir würden das bekommen, was wir brauchen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Zustand eines Tages erreichen werden. Aber ich glaube, wir brauchen zwischen dem, was heute ist, und dieser Vision, brauchen wir einige Lernschritte. Und ich denke, ein Lernschritt geht tatsächlich über eine Vielfalt von Geldern und über etwas, was ich mal auch als ganz banal als Biogeld bezeichnen würde. Das heißt, ein Geld, was sozusagen nicht genauso wie alle anderen Güter einem Schwund oder einem Kosten unterliegt. Im Durchschnitt zahlen wir, wenn wir Häuser haben, wenn wir Kleider haben, was immer Lebensmittel vergehen, im Durchschnitt auch 5% kostet es, diese Dinge zu erhalten. Mhm. Und wenn wir das sozusagen auch ins Geld hinein entwerfen würden oder ein Geldsystem schaffen würde, was diese Kosten verursacht, dann hätten wir tatsächlich etwas, was mit dem mithalten könnte, was wir so gemeinhin als Durchhaltekosten bezahlen müssen. Und ich glaube, damit wäre dieser Vorherrschaft des Geldes, die wir im Moment erleben, wäre damit sozusagen der Stachel genommen. Und wir würden diese geniale Erfindung, Geld ist meines Erachtens eine der genialsten Erfindungen der Menschheit, wir würden dem endlich zu einer Balance verhelfen in unserem täglichen Leben, die meines Erachtens die notwendig ist, damit wir die Dinge, die wirklich wichtig sind, also Beziehungen und Kreativität, dass wir allen Menschen letzten Endes auch heutzutage ein Auskommen garantieren können. Denn die Mittel haben wir, das Geld ist ja da. Das Einzige, was wirklich fehlt, ist eine einigermaßen sozial gerechte Verteilung. Und das würde man mit einem veränderten Geldsystem und mit einer Vielfalt von Geldern meines Erachtens erreichen können.
Frau Professor Kennedy, wir sind auch am Ende unserer Sendezeit jetzt angelangt. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich noch ganz kurz zwei Hinweise geben. Das eine, Sie hatten ja bereits Ihre älteren Bücher erwähnt. Sie haben aber gerade auch ein Buch neu herausgebracht, das den Titel hat Occupy Money, damit wir zukünftig alle die Gewinner sind. Wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie dieses Occupy Money als die beste Einführung in Ihre Gedanken.
Von 320 Seiten auf 70 Seiten geschrumpft und ich habe wirklich nur das drin gelassen, was man unbedingt braucht, um die grundsätzlichsten Sachen zu verstehen. Und dann kann man dieses Geld ohne Zinsen sehr gut lesen. Das ist also weit ausholender und dann also noch diese Regionalwährungsgeschichte, die mehr speziell dazu da ist, zu zeigen, wie man komplementäre Währungen entwickelt.
Sie haben ja auch eine sehr gute Website unter dem Titel www.margaretkennedy.de, die momentan leider gerade nicht erreichbar ist, aber in einigen Tagen wieder erreichbar sein sollte. Da gibt es ein technisches Problem anscheinend mit dem Server. Aber wenn das wieder erreichbar ist, ich fand das wirklich eine sehr, sehr spannende Website, wo man auch Ihre Arbeit meines Erachtens wirklich sehr gut studieren kann. Und man kann sie auch in den nächsten Tagen live hören, und zwar wenn man in München oder im Münchner Raum sein wird. Am 28. und 29. Juli sprechen Sie auf dem Mystiker-Kongress in München.
Genau.
Und da kann man Sie dann auch direkt live persönlich hören. So, Frau Kennedy, herzlichen Dank für Ihre Zeit, herzlichen Dank für Ihre spannenden Ausführungen. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Und vielen Dank Ihnen für das Interview.
Ich danke.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.